Als Predigtext habe ich eine Begebenheit ausgewählt, die in Lukas 2 aufgezeichnet ist, in den Versen 25 bis 35, und ich lese nach Hoffnung für alle. In Jerusalem wohnte ein Mann, der Simeon hieß. Er lebte so, wie Gott es haben will, hielt sich genau an seine Gebote und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon von Gottes heiligem Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist dazu gedrängt, war er an diesem Tag in dem Tempel gegangen. Als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria: An diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden. Denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Wir beten. Vater im Himmel, wir sehen hier, wie Simeon in diese Geschichte der Begegnung mit dir tief verwurzelt ist. Und ich bitte dich, dass du uns auch in diesem Morgen in eine tiefe Begegnung mit dir nimmst. Das ist Gnade und von dieser Gnade und an dieser Gnade möchten wir Anteil haben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder und Freunde, als 12-Jähriger gibt Jesus seinen Eltern ja einmal Nachhilfe. Das kommt ja heute öfters vor. Ich bekomme manchmal auch Nachhilfe von ganz jungen Leuten. Jesus offenbarte seinen Eltern, wo sein Liebster, sein natürlichster Aufenthaltsort ist. Ihr kennt diese Aussage: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Es ging um den Tempel. Und 12 Jahre vorher besuchten seine Eltern in frommem Gehorsam genau diesen Ort. Sie sind bestimmt nicht zu diesem Gottesdienst im Tempel gegangen, im Bewusstsein aufgebrochen, mit ihrem Sohn erstmals den Ort aufzusuchen, wo er später der höchsten Geistlichkeit mit Verstand und Weisheit begegnen wird. Sie zogen aus, ich würde sagen, oder heute sagt man vielleicht, um eine normale Kindersegnung zu erleben. Aber das Verhalten von ebenfalls Anwesenden sprengt den Rahmen des Normalen. Verwunderung über das Geschehen prägt die ganze Atmosphäre. Gott handelt beim Erstbesuch Jesu im Tempel, und den handelnden Gott zu erleben, ich glaube, das führt wohl immer zur Verwunderung. Die in unserem Text beschriebene Situation und ebenso, was vorher und nachher in der Schrift berichtet wird, verdeutlicht uns in eindrucksvoller Weise, dass in allen Angelegenheiten des Glaubens der Heilige Geist die bewegende, die überzeugende, die unterstützende, die motivierende, die anschiebende, die verändernde Kraft ist. Wo es um die Offenbarung Jesu geht, da geht es auch in diesem Text rum, da geht es auch immer um den Heiligen Geist. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich richtig liege. Vermute aber, dass die Engel mit ihrer Botschaft, ihrem Glanz und ihrem Lobgesang der Weihnachtsgeschichte ihren Glanz und die Überraschung geben, ihre Einmaligkeit. Es ist schon großartig, was da geschieht. Die himmlischen, sprich die Engel, beginnen mit dem Lob, wahrscheinlich fehlerfrei, und die irdischen, die Hirten, stimmen mit ein. Zwei Welten vereinigen sich zu Lob und Anbetung. Ich bin davon überzeugt, dieses Glück, dieser Genuss des vereinigten Lobes, der währte, so schreibt es auch die Schrift, nur eine kurze Zeit. Die himmlischen Heerscharen waren wieder weg. Aber die Anbetung ist nicht beendet, sondern wird von anderen Trägern angestimmt. Und mit der Geburt Jesu wird neu unterstrichen, dass Gott seine Zeugen und Anbeter bei uns Menschen finden möchte. Und das geschieht, wie hier im Text beschrieben, auch wieder nicht durch langes Suchen, sondern durch den Heiligen Geist, der eben Menschen erleuchtet und zu ihm führt. Wie haben wir doch eben gelesen, vom Heiligen Geist dazu gedrängt war er, Simeon, an diesem Tag in den Tempel gegangen. Das Zusammentreffen Simeons mit dem Baby, das war kein Zufallsprodukt. Auch deswegen nicht, weil Simeon durch den Heiligen Geist wusste, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus gesehen hätte. Simeon, so würde ich hier sagen, lebte Glauben total. Und seit Weihnachten erfüllt sich Glaube total in der Begegnung mit Jesus, dem Retter. Simeon wartet sehnsüchtig auf den Retter Israels in der Gewissheit, sein Kommen, das heißt die Erfüllung seiner Sehnsucht zu erleben. Und da müssen wir sagen, das gilt nicht für jede Sehnsucht. Wie viele sind schon mit ihrer Sehnsucht zerbrochen? Hier handelt es sich um eine von einer göttlichen Verheißung entfachte Sehnsucht, die mit einer Erfüllung endet. Und ich komme zu einer ersten Frage. Es wird heute mehrere Fragen geben. Gibt es solche auf biblischer Verheißung basierenden Sehnsüchte in unserem Leben? In unserer Gemeinde, die wir dann auch so deutlich zum Ausdruck bringen, wie durch Simeon geschehen. Ich hatte schon den Eindruck, dass bei der ersten Gebetsnacht, die wir hatten, bei einigen diese tiefe Sehnsucht war, den handelnden Gott zu erleben. Und es gibt Jesu Jünger, die lange, lange, lange sehnsüchtig auf erfüllte Heilungsgebete oder Erweckung gewartet haben. Und Gott ließ sich Zeit, manchmal über Jahre, bis er handelte. Aber die Betroffenen blieben dran wie Simeon. Bei ihm hat es doch auch gedauert, bis Gott sprach. Der ist darüber alt geworden. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt sende ich meinen Sohn. Dranbleiben und nicht aufgeben, das lehrt uns Simeon hier an dieser Stelle. Bei Simeon war es nun so, als die Verheißung in Erfüllung geht, hat das Leben dem Simeon nichts Wesentliches mehr zu bieten. Die Lust auf das irdische Leben wird durch die Lust auf ein himmlisches Leben abgelöst. Eine erfüllte Sehnsucht geht in eine neue Sehnsucht über. Und in Simeon sehen wir einen Menschen, der ganz bewusst lebt. Und da kommt die nächste Frage an uns. Weißt du, warum du auf der Erde bist? Welches Ziel hat dein Leben? Gibt es für dich und für mich ein Leitziel? Simeon, so berichtet unser Text, lebte vom Heiligen Geist so erfüllt, wie Gott es haben will. Simeons Beziehung zu seinem Gott, die war in Ordnung. Und wo das bei Menschen der Fall ist, da hat er ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Vater. Simeon lebte unter anderem im Tempel diese Gemeinschaft. Und das ist schon wieder eine Frage an uns. Wo leben wir unsere Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott? Und ich erlaube mir an dieser Stelle schon mal einige kritische Bemerkungen. Alle 3 bis 4 Wochen oder noch seltener im Gottesdienst, ist das der Ausdruck der ununterbrochenen Gemeinschaft mit Gott? Oder weder Hauskreis noch Bibellesen und Gebet, kommt das dem Simeon gleich? Bei Simeon wird deutlich, dass Gottes Leben in Simeons Leben strömte. Und wir sehen auch, das nimmt beobachtbare Gestalt an. Das Leben im Heiligen Geist hat hier auf der Erde ein Zuhause. Und darum geht's. Simeon lebte offensichtlich vielfältig mit Gottes Verheißungen. Er wusste nicht nur, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus den Retter gesehen hätte. Auf ihm lag wegen seines Lebensstiles, und er lautete ja so, Simeon hielt sich an alle seine, nämlich Gottes Gebote, auf diesem Lebensstil lag Segen. Hören wir mal, was im Mose dazu aufgezeichnet ist. Nun, Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir's wohl ergehe. Und ich habe den Eindruck, Simeon nimmt diesen Zuspruch und Zusagen Gottes voll in Anspruch. Und wieder ist Simeon, der Mann des Glaubens und der Christusbegegnung, die Anfrage an uns, was wir leben. Und Simeon ist insbesondere die Herausforderung für die älteren Geschwister. Die Frage lautet ganz einfach, was machst du mit deinem Alter? Dieser Mann war auf die Begegnung mit Jesus fixiert. Sein Warten war auf die Offenbarung Gottes in dieser Welt ausgerichtet. Er wartete auf das Zeichen der Liebe Gottes, was er dann herzlich aufnahm. Und ich komme mit einer kritischen Frage und viele Alte heute. Ich bin in einer Gemeinde und frage nach dem Gottesdienst einen jungen Mann, wo denn sein Opa sei. Antwort: Opa macht, was die meisten Pensionäre und Rentner heute dauernd unternehmen. Urlaub. Wir wollen jetzt nicht die Statistiker fragen, ob das stimmt. Aber verheerend ist, wenn die junge Generation überhaupt ein solch zielverfehltes Verhalten der Alten wahrgenommen wird, beziehungsweise es zutreffend sein sollte. Simeon lebte sein Alter anders, nämlich im Geist Gottes. Ganz fixiert auf Jesus Christus. In vielen Gemeinden mit älteren Geschwistern müssten die Gebetsstunden meines Erachtens auch überfüllt sein. Halleluja kann man nur sagen, wo das der Fall ist. Berichte darüber finde ich nur in den frommen Zeitschriften, die mir zur Hand kommen, leider nicht. Und jetzt könnte es sein, dass jemand weggehört hat, weil ich von den Alten gesprochen habe. Von Simeon können nicht nur die Alten lernen, sondern alle Generationen. Und die in unserem Text beschriebene Situation macht die einzigartige, überragende, alles entscheidende Bedeutung des Heiligen Geistes weiter deutlich. Da war ein Baby, wohl wie jedes andere Baby anzusehen. Aber wer hat je am Bett eines Babys gestanden und mit hundertprozentiger Treffsicherheit die Rolle des Babys beschrieben, die es im Laufe seines Lebens übernehmen wird? Wünsche mag es viele an der Wiege geben, aber hier werden Realitäten erkannt. Das ist ein großer Unterschied. Hier ist ein Mann, der durch den Heiligen Geist Christus als Befreier, bei Luther heißt es als Heiland, der ganzen Welt, uns als Licht für alle Völker, bei Luther heißt es Heiden, für alle Heiden sieht. Christus als den zu sehen, wozu er von Gott auserkoren war, das geht eben auch nur durch den Heiligen Geist. Sonst kommen wir zu solchen Äußerungen wie das besondere Kind. Ich weiß nicht, welche Titel man auch in diesen Weihnachten wieder Jesus zugedacht hat. Aber wer Christus nicht als den sieht wie Simeon, der kommt eben zu Titeln wie das ist ein Sozialrevolutionär, Vorbild der Gewaltlosigkeit, ein Superstar oder der bedeutendste Person der Weltgeschichte und was er noch durch den menschlichen Geist für Titel erhält. Oder man spricht anlässlich des Weihnachtsfestes gar nicht mehr von seinem Namen, sondern spricht nur noch vom Fest der Liebe, der Familie, des Friedens und so weiter. Ich deute das alles als Fehlverhalten und als eine bewusste teuflische Täuschung. Gott offenbart nämlich durch Simeon, was sein Sohn für uns Menschen ist, unser Retter. Denn damit wird gleichzeitig ausgesagt, dass wir ohne ihn verloren sind. Unsere Welt mit dem Treiben der Menschen wird immer rettungsbedürftiger. Es ist doch einfach übel, was geschieht. Ich will gar nicht hier auf Einzelheiten eingehen. Aber an der riesenhaften Rettungsaktion Gottes können wir doch erkennen, wie schlimm es um uns Menschen steht. Um uns zu retten, musste Gott, der Schöpfer der Welt, ein Kind werden. Musste Gott, der Herr der Welt, gekreuzigt werden. Musste Gott, der Erlöser der Welt, verbluten. Und aus der Größe dieser Rettungsaktion können wir die Größe unserer Schuld und die Größe von Gottes Liebe ermessen. Und wieder ist es so, nur der Geist Gottes schenkt uns diese Einsicht. Simeon sieht Gottes Problemlösung mit unserer todbringenden Schuld, nämlich Christus den Retter. Und Christus ist nicht nur der Retter aus unserer Schuld, sondern der Retter und Befreier von allem, was unsere Ebenbildlichkeit Gottes zerstört. So gesehen ist er dann schon die bedeutendste Person der Weltgeschichte. Diese nachweihnachtliche Geschichte veranschaulicht eine weitere Leistung. Ich brauche ganz bewusst den Begriff Leistung des Heiligen Geistes. Simeon ist mit einer Liebe zu diesem Baby erfüllt, die er durch sein Lob zum Ausdruck bringt. Für ihn trifft zu, was der Liederdichter so formuliert und was wir über Weihnachten hier auch gesungen haben. Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Das ist schon eine besondere Art, Jesus zu sehen. Und der Heilige Geist weckt dann auch noch die prophetischen Fähigkeiten in ihm. Ein Kuschel-Jesus wird nicht offenbart. An diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden, denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir, Maria, wie ein Schwert durchs Herz dringen. Diese Prophetie spricht aus, was bis heute zu beobachten ist. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und da ist die Frage an uns immer wieder neu. Was ist er für dich? Was ist er für mich? Ich glaube, in der Luther-Übersetzung heißt es, Jesus ist Gesetz zum Fall vieler. Ein merkwürdiges und hartes Wort. Aber der Mensch richtet sich selbst, und zwar in der Art, wie er auf Jesus Christus reagiert. Heftige Ablehnung und bereitwillige Annahme stehen sich gegenüber. Und bei der bereitwilligen Annahme ist es Christus selbst, der Menschen aus ihrem alten Leben emporhebt. Aus einem Leben der Sünde in ein Leben der Nachfolge. So ist Jesus ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und Jesus gegenüber kann man sich nicht neutral verhalten. Entweder ergeben wir uns ihm und sind für uns, oder wir bekämpfen ihn. Leise oder mächtig. Bevor Simeon über Jesus prophezeite, segnet er noch die Eltern. Das Kind selbst ist ja Gottes Segen für diese Welt. Die Eltern mussten wohl erst einmal der großen Heilstat Gottes gewiss werden. Segen bewirkt, dass Gott Menschen reich beschenkt, nicht nur mit materiellem Wohlstand, Glück, Frieden und anderes mehr. Hier wurden die Eltern gesegnet um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, ihr Kind als Gottes Sohn anzunehmen und zu seinem Weg Ja zu sagen, ihn als Liebe Gottes für uns Menschen zu sehen. Und beim Segnen werden, und so muss ich sagen, beim Segnen und Fluchen werden Worte ausgesprochen, die Macht haben. Segen und Fluch waren aber nun einmal wichtige Bestandteile des alttestamentlichen Gesetzes. Und dies zu erfüllen, das Gesetz, waren sie ja hier in den Tempel gekommen. Und auch im Segnen ist Simeon ein Prophet für den neuen Bund. Also für uns. Indem er deutlich macht, dass jeder Nachfolger Jesu berufen ist, andere Menschen, ja sogar seine Feinde, zu segnen. Wofür öffnet uns dieser Bericht die Augen? Wir haben vor Augen, was der Geist wirkt. Weihnachten ohne den Heiligen Geist, dann feiern wir das Fest eben, wie es heute üblich ist. Das Wesen der Geburt Jesu ist uns fremd, wird falsch gedeutet. Weihnachten ohne das pfingstliche Eingreifen des Heiligen Geistes, da sehen wir ein Baby, aber nicht den Retter der Welt. Diese Welt, und da sind wir ja eingeschlossen, hat nichts nötiger als diesen Retter. Haben wir die tiefe Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, sodass wir klare Blicke haben? Welche Bedeutung hat Jesus für uns? Leben wir die Sehnsucht, Jesus zu begegnen, zu lieben, zu leben, ihn unseren Herrn sein zu lassen und jederzeit die Ehre zu geben? Wir haben ja alle Sehnsüchte in unseren Herzen. Und dieser Bericht ist schon eine Prüfung an uns, welche Sehnsucht ist in uns lebendig. Und ich möchte euch einladen, lasst uns beten, dass Gott uns so wie Simeon profiliert. Amen.